Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Heute spreche ich mit Saskia Lund über Suchmaschinenoptimierung und zwar speziell für Podcasterinnen und Podcaster. Denn häufig ist es ja so, dass wir als Podcaster keine langen Blogtexte auf unserer Webseite haben, sondern eben nur Audiodateien und somit den Suchmaschinen weniger Möglichkeiten bieten, unsere Beiträge auch zu finden. Saskia Lund realisiert WordPress-Seiten und bietet unterschiedliche Dienstleistungen für bessere WordPress-Seiten an und SEO ist da ein Punkt in ihrem Angebot. Hallo Frau Lund.
Hallo Frau Hagedorn.
Frau Lund, auf Ihrer Webseite steht Code is Poetry. Ich meine, das ist eine Metapher, die von WordPress geprägt wurde. Was heißt das für Sie?
Ja, also ja, Code is Poetry, das ist ja im Footer auf der WordPress.org-Seite, also die offizielle Website von WordPress. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo das herkommt, das ist aber schon immer da. Und ich fand das einfach ein schöner Spruch. Für mich bedeutet das im Grunde genommen, was Poesie also auch ist. Man versucht mit fantasievollen und aussagekräftiger Semantik oder ja, erhöhter Logik letztendlich bestimmte Ergebnisse zu erzielen oder bestimmte Dinge auszudrücken. Und das ist letztendlich dasselbe, wenn man etwas programmiert. Das möchte man da auch. Und deswegen denke ich, steht da schon seit Urzeiten Code is Poetry und wird mit WordPress in Verbindung gebracht. Und ich fand das einfach passend und ich habe das dann übernommen.
Ich finde das schön, dass quasi sowas Technisches oder was erstmal so die Anmutung von Technik und von Unverständnis hat, dann mit Poesie in Verbindung gebracht wird. Ich finde das auch einen schönen Satz einfach.
Ja, das finde ich auch.
Wir wollen jetzt darüber sprechen, was Podcasterinnen und Podcaster tun können, um von Google und Co. besser gefunden zu werden. Und wir setzen ja auf Audio und eben weniger auf Text. Meine erste Frage ist also, können Audios überhaupt erkannt werden oder ist es sinnvoll, auch Text auf der Webseite dann neben dem Audio zu veröffentlichen?
Also es ist tatsächlich so, dass Google einfach nicht in der Lage ist, Audiodateien vollständig zu interpretieren. Also Google kann wunderbar mit Text umgehen, Google kann wunderbar mit Videodateien umgehen, mit Bildern umgehen, aber Google kann überhaupt nicht mit Audio umgehen. Das ist also ein Riesenmanko und ein ganz heißes Thema im Moment, auch bei Google selber. Also es gibt eine Taskforce, sage ich mal, das Google Podcast Team. Und das Google Podcast Team beschäftigt sich also genau mit dieser Fragestellung, was kann man tun, damit Google, beziehungsweise was kann an Google verbessert werden, damit eben auch Audiodateien in der Zukunft besser interpretiert und verstanden werden können. Also die haben ganz viele große Pläne. Da gibt es auch bereits ein sehr ausführliches Interview mit dem Projektmanager dieses Google Podcast Teams. Der Mann heißt Zach Renaud-Widin, kommt aus den Vereinigten Staaten und hat auch einen Twitter-Account. Sein Twitter-Handle ist ZackRW. Und wer möchte, kann sich gerne seinen Twitter-Feed mal durchlesen. Also da ist sehr viel sehr interessanter, sehr gehaltvoller und interessanter Content auf seinem Twitter-Feed, was die Frage angeht, Podcasts und Google. Kann man tun, um eben mit seinem Podcast in Google gefunden zu werden? Und was hat Google vor in der Zukunft, damit die Google-Suche eben auch auf diese Audiodateien in den typischen Podcast-Blogs reagiert, in denen eben wenig Text ist und nur diese Audiodatei? So, was wir jetzt aktuell tun können, ist eigentlich Text schreiben. Also das ist das Einzige, was hilft, sage ich mal. Also man kommt nicht drum herum, man muss tatsächlich sich hinsetzen und anfangen zu transkribieren. Das ist wirklich super wichtig. Also Google muss man sich vorstellen, den Google Crawler, also quasi das Programm, das über die eigene Webseite wandert und den Code durchsucht nach Inhalt. Dieser Google Crawler, der ist blind und taub. Genauso wie ein tauber Mensch kann er also eben auch keine Audiodateien hören und kann also auch nicht wissen, was für tolle Inhalte da im Grunde vermittelt werden sollen und was für ein gehaltvolles, ideenreiches und fantasievolles Produkt da jetzt ist. Das kann also Google überhaupt nicht interpretieren, was super schade ist. Aber wir können uns helfen, indem wir Text schreiben. Und dieser Text sollte eben dann für diesen tauben und blinden Menschen ausgelegt sein, also kein für Suchmaschinen optimiertes Schlüsselwortsalat, sondern tatsächlich ein Text, der ein Transkript ist oder ein Text, der sich genau mit dem Inhalt dieses Podcasts befasst, den einmal wiedergibt, gut aufgeschlüsselt wiedergibt, wenn es jetzt wie in diesem Fall zum Beispiel ein Interview ist, und man diese typische gesprochene Sprache mit Füllwörtern hat, die natürlich super unentspannt zu lesen sind. Also und Ms und was ich auch eben gerne mache, solche Dinge, die kann man einfach, das ist super nervig, sowas zu lesen. Ne? Oder auch so Sachen wie super nervig, das ist einfach Umgangssprache, das würde man jetzt nicht schreiben. Also kann man ja vielleicht das, was der Interviewpartner sagt, einmal so in ordentliches Deutsch gesprochen, also geschriebenes Deutsch, umformulieren und dann aufschreiben. Mit Bildern vielleicht noch ein bisschen ausschmücken, denn Bilder kann Google auch verstehen, das Alt-Tag immer schön pflegen und einen Text zu jeder Podcast-Datei, die dann in einem Beitrag veröffentlicht wird, dazu basteln.
Stopp, jetzt muss ich Sie unterbrechen, sonst beantworten Sie mir alle Fragen gleich am Stück. Ich merke das schon. Ich möchte gerne noch ein bisschen bei dem Text bleiben. Lange Zeit kursierten immer 300 Zeichen, glaube ich, rum. Das also mindestens, um überhaupt von Suchmaschinen wahrgenommen zu werden, dass man 300 Zeichen schreiben sollte. Ist da was dran oder?
Ja, also es ist auf jeden Fall schon mal gut, wenn der Text nicht gerade nur zwei Wörter hat, sondern tatsächlich ein richtiger Text, den man auch lesen kann, vielleicht mit mehreren Paragraphen. So ein, zwei Paragraphen sind dann schon ausreichend, wenn man nicht zu viel zu sagen hat. Also
Paragraphen meinen Sie Absätze dann?
Absätze, genau. Also man muss sich im Grunde genommen die Frage stellen, wie funktioniert Google eigentlich? Und Google funktioniert folgendermaßen, also sehr einfach. Es wird eine Frage gestellt über das Suchfeld und Google versucht, die bestmöglichsten Antworten für diesen Sucher zu präsentieren. Und die bestmöglichen Antworten kann Google vielleicht auch mit einer Seite geben, auf der nur ein Textabschnitt ist. Ne? Vielleicht ist genau in diesem Textabschnitt die Antwort, die einzige Antwort oder die wichtigste Antwort für den Suchenden. Also deswegen kann man nicht so pauschal sagen, es müssen mindestens 300 Wörter sein. Es ist natürlich hilfreich. So, wenn da ein vernünftiger Text steht, ne, den Google auch durchlesen kann und indem man tatsächlich Synonyme verwenden kann für Worte, die man zum Beispiel schon mal im Titel verwendet hat oder sowas, ne, dass man also ein bisschen mit den Worten spielt, sodass der Text flüssig lesbar ist, sodass auch ein Mensch, also eben nicht nur Google den Text gut findet, sondern eben auch der Mensch, der ihn liest, daraus etwas schließen kann. So, also ich denke, es ist sinnvoll, wenn man sich an die Videosvorgabe hält mit den mindestens 300 Zeichen. Es ist aber kein Muss. Also tatsächlich habe ich auch schon viele Gegenbeispiele und Gegenmomente gefunden, wo ich einfach nur versehentlich in WordPress kann man ja ein Bild hochladen und dann wird eine Anhangsseite generiert. So, und auf dieser Anhangsseite befindet sich das Bild und darunter dann das, was man in das Beschreibungsfeld in der Medienbibliothek einträgt und vielleicht der Titel. So, jetzt hatte ich in dem Beschreibungsfeld einen Satz stehen und einen Titel. Und dieses Bild, diese Anhangsseite wurde aber trotzdem in Google sehr gut gerankt. Sodass ich es ist nicht unbedingt notwendig, dass man 300 Wörter hat, wenn man in diesem Satz irgendwas super Sinnvolles auf irgendeine bestimmte Frage eine eindeutige Antwort gibt. Also es ist wirklich wichtig zu verstehen, wie dieser Google-Algorithmus funktioniert. Dieser Algorithmus möchte seinen Benutzern letztendlich nur gehaltvolle, sinnvolle, für die Fragestellung passende Antworten liefern. Dabei ist es nicht erforderlich, einen Roman zu schreiben, sondern es kann auch mal wirklich nur ein Satz sein.
Und dieser Algorithmus wird ja nun ab und an mal geändert und dann ist irgendwie große Aufregung im Netz und man hat das Gefühl, alles, was man bisher über die Suchmaschine Google gelernt hat und wie man seine Texte gestaltet hat, ist jetzt alles hinfällig. Ist das so oder ist das halt wirklich nur Aufregung im Netz?
Das ist abhängig natürlich von dem jeweiligen Google-Update. Also es gab in der Vergangenheit massive Updates, die wirklich zu Ranking-Verlusten geführt haben, also für einzelne Website-Betreiber. Das ganz bekannte Update ist das Panda-Update oder das Pinguin-Update. Das kann man auch einfach mal googeln, dann weiß man, worum es da geht. Ich glaube, das sprengt den Rahmen, wenn wir das jetzt hier erörtern. Aber das hat also wirklich bei vielen Webseitenbetreibern, die auch abhängig sind, also monetär abhängig sind von dem eigenen Ranking, zu massiven Umsatzeinbußen geführt. Also es kann schon passieren, dass es solche Updates gibt. Aber letztendlich ist unterm Strich auch damals, genau wie heute gültig, hast du guten Content, dann findet dich Google auch und dann rankt dich Google nicht weg auf Seite 25 ferner liefen. Also du musst einfach guten Content liefern und dann wirst du auch in Google gefunden. Das ist letztendlich das, was die Bottomline sozusagen darstellt, die Quintessenz.
Und man darf mit den entsprechenden Keywords und Titeln natürlich noch darauf hinweisen, dass man guten Content hat.
Ja, natürlich. Also ich meine, ich kann das natürlich in den Titel schreiben hier. Ich habe super Inhalt zum Thema Sucht. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt Ziel der Sache, aber also ne, wenn ich jetzt einen Podcast habe, ich beschreibe jetzt irgendwie, wie kann ich meinen Herd anschließen oder so, ne? Und dann da irgendwie einen Podcast zu oder ein Video bei YouTube zu, dann jetzt sind wir ja beim Podcast-Thema, also ich habe jetzt meinen Podcast und erkläre da, wie ich meinen Herd anschließen kann an Starkstrom und worauf ich da irgendwie achten muss. Ja, das kann ja passieren, dass jemand sich auf solche Ideen kommt.
Das würde ich, glaube ich, nicht mehr über einen Podcast anhören.
Ja, wer weiß, oder irgendein anderes Thema.
Ja.
Es gibt beispielsweise, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier einen anderen Podcast erwähnen darf.
Na klar,
natürlich. Also Jung und Naiv beispielsweise, den höre ich jetzt persönlich sehr gerne. Die beiden, die sind unterwegs, beziehungsweise der Herr Jung, der ist ja in den Parlamentssitzungen beim Bundestag, beziehungsweise wohl bei der Bundespressekonferenz regelmäßig anwesend. Und dann schneidet er immer mit und stellt alle möglichen Fragen. Und das ist also sehr interessant, was da so gesprochen wird, was die Ministeriensprecher so erzählen. Und dieser Podcast ist naturgemäß zwischen einer Stunde und anderthalb Stunden lang. Wenn ich jetzt natürlich nur einen Satz darunter setze, einen einzelnen Bundespressekonferenz am so und so viel, dann ist das auch aussagekräftig. Aber es wäre natürlich schön, auch für Menschen alleine der Zugänglichkeit halber. Also ich möchte das Thema Accessibility hier vielleicht auch nochmal aufgreifen an der Stelle. Es ist ja so, dass es eben Nutzer im Internet gibt, die tatsächlich nichts hören. Das ist nicht nur Google, das sind also auch Menschen, die nichts hören können. Und diese Menschen, die stellen eine Zielgruppe dar. Auch wenn sie ihren Podcast nicht hören können, ist es aber möglich, diese Menschen zu erreichen, indem man nämlich einfach den Inhalt des Podcasts in einem Transkript zur Verfügung stellt und diesen wirklich Wort für Wort unter dem Podcast darstellt, sodass er gelesen werden kann von diesen Menschen, die nichts hören können. Oder eben halt aufbereitet inhaltlich. Also das ist einfach allein schon für die Zugänglichkeit, / Accessibility, ist das einfach super wichtig, dass ich meinen Inhalt eben allen Menschen zugänglich mache. Und nicht nur denen, die hören können und mit einem gesunden Gehör gesegnet sind.
Ja, und ich meine, es ist natürlich immer sehr zeitaufwendig, aber da gibt es ja dann zum Glück auch schon Transkriptionssoftware und Programme, die das schon ganz gut machen, dass man daraus dann was machen kann.
Ja, genau.
Der Titel sollte auch aussagekräftig sein. Wie ist denn das mit den Keywords? Sie hatten eben gesagt, man solle auch Synonyme der Keywords sozusagen nutzen. Gibt es da eine Zahl, wo man sagt, na jetzt, also 6-mal das Keyword auf 300 Zeichen ist zu viel, dann denkt Google schon, na, da hat es wohl jemand drauf angelegt. Also gibt es solche Einteilungen?
Also wenn es natürlich in dem Text sinnvoll ist, dass man jetzt auf den 300 Zeichen dieses Wort 6-mal verwendet, aus irgendwelchen Gründen, die es einfach erforderlich machen, dann sagt Google sicherlich nicht, das ist jetzt hier irgendwie drauf angelegt oder das ist jetzt künstlich oder sowas. Also wenn der Text menschlich gut verstanden werden kann und gut lesbar ist, trotz dieser Fülle an sich wiederholenden Schlüsselwörtern, dann ist das auch in Ordnung. Also es ist sinnvoll, sich Gedanken darüber zu machen, wie schreibe ich eigentlich gut? Wie verfasse ich einen Text so, dass er eben nicht künstlich formuliert ist für die Suchmaschine. Also es gibt diese klassischen Texte, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal irgendwo gesehen haben, auf irgendeiner Webseite, die so wirklich ganz gezielt für die Suchmaschinenoptimierung verfasst wurden. Die sind einfach ellenlang und sehen auch irgendwie total schwierig zu lesen aus. Also die Zeilen sind total breit und es sind unglaublich viele Wörter und das liest sich kein Mensch durch. Die sind einfach viel zu lang und einfach nur so ein Block. So, das ist dann für Google gemacht. Und ja, aber das ist Blödsinn. Also Google versteht das auch, dass das Blödsinn ist. Also ein Mensch, der liest ja ganz anders. Der nimmt auch optisch eine Seite ganz anders wahr. Also etwas schmalere Zeilenlängen sind vielleicht ganz gut. Also ich sag mal so auf 600 bis maximal 700 Pixel. Weiter, breiter sollte so eine Zeile gar nicht sein. Also da sollte man mal schauen, ob man im eigenen Theme, also in dem verwendeten WordPress-Theme, ob man da vielleicht die Inhaltsbreite etwas schmaler machen kann, wenn man aktuell sehr breite Zeilen hat, dass man das so ein bisschen schmaler macht, weil es einfach besser zu lesen ist für das menschliche Auge, wenn die Zeilen nicht so lang sind. Und wenn man lange Zeilen hat und man kann das nicht einstellen, dann kann man wunderbar auflockern, indem man zum Beispiel Bildmaterial einbaut. Dass man die Zeile dadurch eben kürzer macht, indem man halt Bildmaterial einbaut und den Text dann um diese Bilder fließen lässt, sodass die Zeilen in sich gebrochen werden. Dann Absätze schaffen, also thematische Gliederungen oder zum Beispiel auch dieses typische, das haben Sie bestimmt auch schon mal im WordPress-Editor gesehen, das Blockquote-Tool. Das häufiger mal nutzen, dass man zum Beispiel herausstehende Aussagen innerhalb des Textes in einem, also einzelne Sätze, die vielleicht besonders wichtig sind, dass man die einfach mal nimmt und die als Blockquote hervorhebt, also als Zitat hervorhebt optisch, sodass die etwas größer dargestellt sind und dann der Text, also quasi wie so ein Zeitungseditor, den eigenen Text einfach mal in eine schöne Form bringen. Im Texteditor, also man kann ja auch von visuell auch auf Text wechseln in WordPress. Wenn Sie auf Text sind, dann heißt das einfach Blockquote. Das ist also auf dem Button drauf. Und wenn Sie im visuellen Editor sind, dann meine ich, ist da so ein, wie so ein Anführungszeichen. Ne? Wie so ein Anführungszeichen einfach.
Für Zitat, genau.
Genau, für Zitat. Hm. Also ein Blockquote ist ein Zitat letztendlich.
Ja,
In den Themes gibt es in der Regel auch ein Design, was dann ausgegeben wird für ein Zitat, was dann auch schon ein bisschen vergrößert dargestellt wird und dann so ein bisschen so von unten lässt, sodass das halt so hervorgehoben ist im Text. Also damit kann man Texte eben wunderbar auflockern und einfach eine optische Schönheit herstellen. Und die es eben einfacher macht, so einen Text, der auch länger ist, mal durchzulesen. Sie waren ja auf meinem WordPress-Beitrag zu dem Yoast-Plugin, der ist ja nun sehr lang. Und ohne die Bilder und ohne eben solche Auflockerungen fällt es einfach schwer, so einen langen Text wirklich zu lesen. Aber wenn man die Bilder hat und wenn man kleinere Zitatheraushebungen hat oder irgendwelche Überschriften, die das Ganze ein bisschen trennen voneinander, dann wird so ein Text auch praktisch, da wird einfach ein Häppchen aufbereitet und es ist einfacher, so einen Text zu lesen und zu erfassen. Als wenn der einfach so runtergeschrieben ist mit einem Haufen Schlüsselwörtern. Man sollte dann eben schauen, wenn man den Text in einzelne Abschnitte unterteilt, dass man diesen Abschnitten, wenn es nicht gerade Abschnitte innerhalb einer Unterüberschrift sind, sondern einzelne Abschnitte, die selber kleine Unterüberschriften haben, dass man quasi diesen Text, den man in der Unterüberschrift hat, also einzelne Schlüsselwörter aus der Unterüberschrift zum Beispiel, dass man die nochmal im Abschnitt unter der Unterüberschrift aufgreift und dass man eben, wie Sie schon sagten, auch Synonyme dieser Worte benutzt, also ein bisschen mit der deutschen Sprache spielen, so dass es sich einfach flüssig lesen lässt. Also ein Text, der so ein bisschen ausdrucksvoller geschrieben ist und mit etwas mehr Wörtern, als wie man sie eben sonst so verwendet in der gesprochenen Sprache, der lässt sich einfach schöner lesen.
Ja.
Ne? Nicht zu kompliziert, also man sollte, das ist übrigens auch ein Feature in diesem Yoast Pro Plugin, also in der Pro-Version von Yoast SEO, das ist ein Feature und zwar die sogenannte Flash-Verständlichkeit. Also das ist so ein Tool, mit dem man sozusagen einordnen kann, wie einfach oder schwierig der Text zu verstehen ist.
Genau, und dann sonst gibt es da auch noch das Text-Analyse-Tool, die machen das auch, da kann man das dann den Text nochmal drüber laufen lassen.
Genau, also man sollte schon schauen, dass der Text, je nachdem, was für eine Zielgruppe man hat, eben für diese Zielgruppe auch verständlich ist. Also wenn ich da jetzt mit Fachwörtern und Fremdwörtern angelaufen komme oder ich könnte jetzt auch mit lauter Fremdwörtern um mich schmeißen, das hilft ja niemandem. Also ich möchte ja gerne, dass die Menschen, die das hören, auch das verstehen, wovon wir reden. Deswegen guckt man natürlich, dass man sich etwas einfacher auch ausdrückt, vielleicht für den Laien verständlich. Und jetzt, ich gehe nicht davon aus, dass jetzt hier irgendwelche Entwickler sitzen und sich das anhören und von mir da irgendwelche Fachaussagen haben möchten. Ich kann die Fachaussagen einfach vereinfachen und dasselbe kann ich eben auch im Geschriebenen machen. Ich kann das Ganze verständlicher darstellen.
Ja, natürlich. Sie sagten Bilder. Bei Bildern ist es wichtig, dass das Bild einen richtigen Dateinamen schon mal hat, also nicht heißt IMG 6587 oder so, sondern einen entsprechenden Dateinamen.
Also ja, das sagt man im Allgemeinen, dass das sei. Wobei, wenn man sich daran halten möchte, gibt es eine ganz gravierende Sache, die ich halt leider immer wieder feststelle, wenn ich irgendwelche Seiten begutachten soll. Man nimmt dann zwar diese sprechenden Dateinamen, aber man verwendet Sonderzeichen dann. Und das ist also keine gute Idee. Also solche Sonderzeichen, Umlaute beispielsweise, oder Fragezeichen oder Unterstriche, ja. Aber zum Beispiel das SZ, das Deutsche, also das scharfe S oder auch die Umlaute, die sollte man eben dringlichst weglassen, denn es gibt eben verschiedene Server und auch, also Server-Software und auch, beziehungsweise Web-Server-Software, wir müssen mich ein bisschen differenzieren, also Web-Server-Software und Browser, die dann diese Bilder nicht darstellen können, wenn es eben ein R in dem Dateinamen gibt oder wenn es ein scharfes S im Dateinamen gibt. Also dann lieber, wenn man dann schon sprechend macht, dann aber richtig und eben stattdessen AE oder eben UE, ne, statt Ü und Ä und statt scharf S dann 2S nehmen.
Ich glaube, man sollte sich sowieso angewöhnen, die in allen Dateinamen immer wegzulassen. Weil manchmal tauchen dann einfach ganz blöde Probleme auf, einfach nur, weil ein Ä im Dateinamen ist.
Und keine Leerzeichen in den Dateinamen. Also man kann so schön unter Windows und Mac einfach auch Leerzeichen da überall hin tun, auch in jedes Verzeichnis und Verzeichnisnamen. Aber auf dem Webserver ist das halt fatal. Also man sollte wirklich schauen, dass man eben durchgängige Zeichen hat. Wenn man unbedingt irgendwie optisch abgrenzen möchte, zwei Wörter, dann kann man zum Beispiel einen Unterstrich nehmen oder einen Bindestrich, das geht auch. Und man sollte auch keine Großbuchstaben verwenden. Also wirklich schon Kleinbuchstaben. Und wenn man Wörter trennen will, mit Unterstrich dann. Genau.
Dann haben wir bei Bildern immer noch, also bekommt das Bild eine Beschreibung und einen alternativen Text.
Genau, dieser alternative Text, der ist also tatsächlich wichtig. Dazu muss man erstmal verstehen, wenn ich ein Bild in die Bildbibliothek hochlade bei WordPress und dann im Editor auswähle zum Platzieren innerhalb eines Beitrags, und ich veröffentliche den Beitrag oder aktualisiere den Beitrag dann und gucke ihn mir dann im Frontend, also auf der Webseite an, dann sehe ich ihn ja erstmal so, wie er für mich aufbereitet. Also ich sehe den Code dahinter nicht. Ne? Ich sehe das HTML nicht, was generiert wurde, sondern ich sehe einfach nur dieses Bild, wie es da ist, so wie man das auch gerne möchte. Wenn man sich jetzt aber den Quellcode anguckt, beziehungsweise mit Element untersuchen, also die Browserfunktionalität, Rechtsklick auf das Bild und dann Element untersuchen oder untersuchen, je nach Browser, auswählt und man dann mal in der Konsole nachguckt, das ist also das kleine Tool, was sich dann öffnet, nach diesem Klick auf Element untersuchen, dann kann man also den Quellcode dort sehen, nochmal so ein bisschen aufbereitet mit auch den Stilen, die dazu geladen werden und allen möglichen anderen Informationen. Und da kann man dann eben den Alt-Tag sehen, wenn das Alt-Tag vergeben wurde. Google liest dieses Alt-Tag, von daher ist es wichtig. Das ist auch deshalb wichtig, weil es gibt für HTML Richtlinien. Also wie muss HTML-Code oder sollte HTML-Code aufgebaut sein, damit er innerhalb der Browser keine Fehler generiert oder Unzulänglichkeiten. Und da gibt es eine höhere Instanz, die weltweit agiert. Das ist W3C. Mit W3C-Generatoren oder W3C-Validatoren, das sind Validierungstools, mit denen man sozusagen HTML-Code validieren kann. Dieses Tool untersucht dann die Webseite auf korrekten HTML-Code und wenn es ein eingebettetes Bildelement findet, dem das Alt-Tag fehlt, dann wird das quasi als Fehler erkannt. Es ist also erforderlich, dass ein Bild immer auch ein Alt hat. Der Alt muss nicht ausgefüllt sein, der kann auch leer sein, aber wenn er ausgefüllt ist, ist es besser, weil Google findet das gut, wenn Alttext gefüllt sind. Denn es gibt eben auch blinde Menschen und wir haben ja vorhin schon gelernt, dass Google blind und taub ist. Deswegen ist es also wichtig, wenn der Alttext gefüllt ist, denn dieser Alttext wird auch von sogenannten Screenreadern vorgelesen. Also Screenreader sind Programme, die Menschen mit Sehbehinderungen, also es müssen nicht unbedingt blinde Menschen sein, sondern auch einfach welche, die nicht gut gucken können oder die Farbenblindheiten haben. Immerhin 8% aller Männer sind farbenblind. Von daher ist es also schon wichtig, dass man irgendwie im Alttext ein bisschen Informationen hat zu dem, was sich auf diesem Bild abspielt, was sich da befindet. Und man kann den Alttext natürlich auch ganz wunderbar nutzen, wenn man jetzt zum Beispiel einfach nur so eine Grafik, die nur einen dekorativen Zweck hat oder so, dann kann man zum Beispiel dort im Alttext auch ganz schön nochmal gehaltvollen Inhalt reinschreiben. Irgendwie so ein Satz, der für Google und den Inhalt, um den es sich auf dieser Seite jetzt aktuell gerade dreht, wichtig sein könnte, der aber noch nicht im restlichen Text vorkommt. So, der dann nur für die Screenreader vorgelesen wird, also von den Screenreadern vorgelesen wird oder eben von Google interpretiert wird. Und von daher ist das Alt-Attribut innerhalb eines Bildelements schon recht wichtig für Suchmaschinenoptimierung. Also sollte man das Alt, also diesen Alttext in der Medienbibliothek immer pflegen. Für jedes Bild, was ich hochlade, immer den Alttext pflegen, weil die Plugins in der Regel die Bilder setzen oder auch der Editor der Bilder setzt diesen Alttextinhalt mit in den HTML-Code dann holt automatisch.
Was ich Sie unbedingt fragen wollte heute ist zu diesem Alttext. Ich habe manchmal ein orangenes Banner oben als Headerbild sozusagen mit Text drinne. Und dann habe ich in diesen Alttext wirklich so reingeschrieben, weil ich mir dachte, na, wenn das jetzt jemand sich vorlesen lässt, der blind ist oder sehbehindert, habe ich jetzt wirklich reingeschrieben, nur Text, Doppelpunkt und dann den Text geschrieben, der auf dem Bild steht.
Ist der Text im Bild?
Genau, der Text ist im Bild.
Verstehe, ja, das ist gut, wenn Sie das so machen. Hm. Genau so ist es, dafür ist es auch gedacht.
So ist es gedacht. Und ich war mir immer nicht sicher, ist das jetzt albern oder...
Nein, das ist genau richtig. Sie müssen sich vorstellen, jemand, der sehbehindert ist oder blind ist, der kann einfach nicht sehen, was da auf diesem Bild ist. Und wenn er dann einen Screenreader benutzt, der dann den Alttext vorliest, und dann so vorbildlich, wie Sie ihn geführt haben, dann vorliest, da ist jetzt nur Text auf dem Bild, unser folgender Text, dann ist das für den natürlich optimal.
Sehr gut, das freut mich. Die Beschreibung ist immer das, was dann unter dem Bild nochmal steht. Ist das sinnvoll, immer auch eine Bildbeschreibung einzufügen?
Also ich persönlich mache das nicht. Es ist aber dann sinnvoll, wenn man beispielsweise eine Lightbox verwendet, also ein Lightbox-Plugin, das beispielsweise den Alttext gar nicht unter dem Bild anzeigen kann, wenn man das Bild vergrößert. Es gibt Lightbox-Plugins, wo man auswählen kann, welcher Text quasi unter dem Bildchen angegeben werden soll, wenn das vergrößert dargestellt wird. Und bei manchen kann man den Titel auswählen, also das, was im Titelfeld in der Medienbibliothek steht. Bei manchen kann man das auswählen, was im Alt steht. Und bei denen, wo man das nicht kann, wird häufig dann einfach tatsächlich dieses Beschreibungsfeld genommen. Aber das ist halt einfach ein individueller Fall. Also man muss die Beschreibung nicht unbedingt füllen. Wenn man Yoast SEO verwendet, dann und man stellt in den Einstellungen für die Darstellung in den Suchergebnissen, da gibt es ja eine Einstellung, die jetzt kürzlich gerade auch groß diskutiert wurde. Und zwar die Medienanhangseiten, die ich vorhin schon mal angesprochen habe. Also die Google ja immer generiert, immer generiert, wenn ich eine neue Bilddatei oder irgendetwas Neues in die Medienbibliothek hochlade, dann wird ja immer dazu eine Unterseite erstellt, diese Anhangseite, diese typische. Und wenn ich das jetzt nicht abschalte in Yoast SEO, dass diese Seiten indexiert werden können, dann werden die in einem hohen WordPress-System einfach generiert und dann sind die da und dann kann Google die finden. So, wenn ich da jetzt keinen Inhalt drauf habe, weil ich das Beschreibungsfeld nicht gepflegt habe, dann ist das nicht so gut. Unter Umständen kann ich dann hunderte von Unterseiten generieren die einfach gar keinen richtigen Inhalt haben. Und dann wird insgesamt meine Webseite vielleicht nicht so relevant für bestimmte Themen, weil ich halt, ich weiß nicht, 500 Bilder hochgeladen habe und aber tatsächlich nur 20 relevante Webseiten, also Einzelseiten habe. Vielleicht setzen die sich zusammen aus 10 Blogbeiträgen und einer Startseite oder so und vielleicht ein paar Pflichtseiten und sowas. Und dann habe ich ja schon fast meine 20 Seiten. Und dann kommen auf einmal 500 Bilder, Bilderanhangseiten. So, und auf diesen anderen Seiten befindet sich überhaupt nichts, nicht mal ein Beschreibungstext. Dann ist es natürlich schwierig. Also standardmäßig wird dieser Beschreibungstext nämlich dann in dieser Anhangsseite mit ausgegeben. Daher, wenn ich kein Yoast SEO verwende, mit dem ich das Indexieren von Medienanhangsseiten abschalte und wenn ich die Beschreibung sonst auch nicht pflege, dann, wenn ich die Beschreibung eben sonst pflege, dann ist es gut. Also dann sollte man die Beschreibung pflegen. Wenn ich aber die Medienanhangsseiten eh nicht indexiere, dann kann man das auch weglassen.
Yoast ist relativ bekannt. Das zweite Plugin, was ich noch kenne, ist WP SEO. Können Sie da eins empfehlen oder gibt es welche, die besser sind?
Also ich denke, unterm Strich machen die alle dasselbe. Sie reichern die Seiten um dieses GEMA.org-Daten an und bieten einige Lesbarkeitsfunktionalitäten, also Hilfe einfach dabei, um besseren Text zu schreiben und die Titel- und Metabeschreibungen zugänglich zu machen, die standardmäßig in WordPress eben nicht zugänglich sind. Also von daher, ich kann eigentlich nicht sagen, das eine ist jetzt irgendwie besser als das andere oder so. Ich glaube, das ist so ein bisschen Lokalpatriotismus. Ich persönlich nutze Yoast und finde, das ist ein tolles Plugin. Das Team hinter Yoast ist einfach sehr sympathisch. Also das ist eine rein subjektive Empfehlung. Ich spreche mich jetzt hier für Yoast aus, offiziell, wenn Sie so wollen. Also ich nutze eben Yoast auch und von daher würde ich jetzt zu Yoast tendieren. Aber es ist, wie gesagt, Lokalpatriotismus. Also da muss jeder das Plugin letztendlich finden, mit dem er am besten klarkommt. Aber ich glaube, unterm Strich kann man schon sagen, dass Yoast wohl die Nase vorn hat, denn es soll mittlerweile 98 Millionen Mal installiert sein. Also
wow.
Also tatsächlich eines der meist installierten Plugins überhaupt. Und daher glaube ich, dass man nichts falsch macht, wenn man sich für Yoast entscheidet.
Ja. Würden Sie für Yoast auch die kostenpflichtige Version empfehlen, wenn man einfach weiter seine Suchmaschinenoptimierung verbessern will? Das, was da so klappert, ist ein ganz schöner Golden Retriever, ja?
Ja, die will gern spielen.
Ja, die will jetzt spielen.
Ja, nee, wir wollen aber jetzt nicht spielen. So, es ist so, die Yoast Premium Extensions, die Erweiterungen, machen nämlich genau das, was ich vorhin schon mal so ein bisschen versucht habe anzuschneiden, also die Schema.org Metadaten, mit denen man den HTML-Code eben anreichern kann. Dabei helfen diese Extensions. Also es gibt ja die Video-Extension, es gibt die News-Extension und vielleicht gibt es auch in Zukunft mal eine Audio-Extension. Das wäre natürlich toll. Man könnte das vielleicht mal anmerken, man hätte gerne eine Audio-Extension. Dann würde ich natürlich dazu raten, jawohl, kauft euch eine Audio-Extension von Yoast, weil dann kriegt ihr diese Schema-Markups automatisch in eure Beiträge rein. Die man benötigt eben für Audiodateien.
Nur noch mal ganz kurz zum Erklären. Das heißt, wenn man diese Markups hätte, dann würde Google auch die Metadaten in der Datei lesen können.
Ja, also es ist so, es gibt sogenannte strukturierte Daten. Diese strukturierten Daten können sein, zum Beispiel ein Restaurant oder ein Kochrezept. Oder ein Newsbeitrag, ne, so ein Nachrichtenbeitrag. So, es gibt also unzählige solcher strukturierten Datenobjekte. Da gibt es ein ganzes Verzeichnis, das ist erreichbar online unter schema.org oder englisch gesprochen schema.org. Und auf schema.org findet sich eben ein Kompendium aus diesen ganzen möglichen strukturierten Datenobjekten, die Google also interpretieren kann und verstehen kann. Das ist letztendlich eine kurzseitige Hilfestellung für den Google-Crawler, um Inhalte gezielt zu verstehen. Also ich kann damit sozusagen auf der Code-Seite meine Webseite so verständlich für Google machen, dass Google die Inhaltstypen schon direkt bestimmten Thematiken zuordnen kann. Also ich habe jetzt hier beispielsweise ein Kochrezept veröffentlicht und wenn ich jetzt das schema.org Markup für Kochrezepte in meinen Code, also in mein HTML mit einbinden würde, dann könnte Google schon direkt verstehen, dass es sich eben um mein Kochrezept handelt und um welche Zutaten und so weiter und so fort. Die müsste ich dann also alle entsprechend in diesem Schema-Markup da einbauen. So, und das könnte Google dann sofort schon verstehen, ohne weiter den Inhalt zu bewerten. So, das ist für Suchmaschinen und für Google natürlich toll.
Und da könnte ich dann eben sagen, das ist jetzt ein Audio.
Ja, das ist jetzt zum Beispiel, also das zu einem Podcast passende Schema-Markup wäre, das nächstliegende wäre wahrscheinlich Radio Episode, also eine Radio-Episode oder eine Radioshow. Dieses Objekt Radio-Episode kann also verschiedene Inhaltselemente haben, zum Beispiel der Titel natürlich, die Länge, die Gäste, Inhalt, Transkript und so weiter und so fort. Also es kann halt, und auch Übersetzungen in andere Sprachen, dass es die zum Beispiel gibt, dann unter anderen Links und so weiter und so fort. Also dieses Markup gibt also genau vor, welche Dinge sozusagen mit übermittelt werden können innerhalb dieses Objektes und Google kann das sofort verstehen und zuordnen. Das ist also eine ganz tolle Sache. Es gibt aber jetzt speziell für Radio-Episoden scheinbar kein Plugin für WordPress. Also es gibt mehr oder weniger zahlreiche gute Schema-Markup-Plugins, WP-SSO, also einige. Man muss das einfach nur mal in dem offiziellen Plugin-Verzeichnis eingeben, Schema-Markup oder schema.org, dann kriegt man da schon jede Menge Plugins vorgeschlagen, die Webseite dann oder den Blog dann erweitern um diese Sachen. Wo man dann auswählen kann beim Veröffentlichen oder beim Einfügen in dem Editor, meistens durch irgendwelche Shortcodes, kann man dann ummanteln sozusagen und dann kann man diese Inhalte veröffentlichen mit dem passenden Markup. Aber eben genau für Radio-Episoden scheint es da bisher nichts zu geben. Also ich habe da ein bisschen nachgeguckt, aber da gibt es scheinbar nichts. Das wäre schön, wenn sich da mal jemand finden würde, der ein bisschen Zeit hatte, irgendwie zu verfassen, jetzt speziell für Podcaster, um das Veröffentlichen auf dem Blog von Podcasts eben mit strukturierten Daten für Google zu erweitern. Das wäre eine große Hilfe und das würde auch tatsächlich was bringen.
Ja, super. Eine Rolle bei der Suchmaschinenoptimierung spielen auch die Links in den Texten. Links innerhalb der Webseite, also auf andere Texte auf der eigenen Webseite, als auch Links nach außen.
Genau. Das ist aber nicht nur für jetzt Podcaster wichtig, sondern das ist allgemein wichtig. Also es ist wichtig, eine gute interne Linkstruktur zu gestalten, aber auch nach externen Webseiten hin. Also sofern sie denn für den eigenen Inhalt die Verlinkung wichtig ist. Es ist so, man kann innerhalb des eigenen Blogs verschiedene Beiträge besonders stark machen. Also es gab jetzt mit einem Update kurz vor 7.0 von Yoast, gab es eine neue Funktionalität, und zwar der sogenannte Cornerstone Content. Und man kann jetzt quasi in Yoast die einzelnen Beiträge als Cornerstone-Content markieren. Dazu ist es aber wichtig zu wissen, was das überhaupt ist, Cornerstone-Content. Und weshalb ich jetzt auf Cornerstone-Content komme, wenn Sie mich nach Linkstrukturen innerhalb der Seite fragen. Und zwar deshalb, weil man dazu eben wissen muss, was Cornerstone-Content ist. Und Cornerstone-Content ist unterm Strich, um das ganz kurz zu fassen, eigentlich nur Inhalt, der ratgeberische Natur hat und ein bestimmtes Thema sehr umfassend beleuchtet von allen möglichen Seiten. Also ein sehr umfangreicher Beitrag zu einem bestimmten Thema. Man möchte gerne, dass dieser Beitrag auch gut rankt. Er soll so eine Art Landingpage zu diesem Thema darstellen. So, das ist unterm Strich letztendlich, was ein Cornerstone-Content oder ein Cornerstone-Inhalt auf einer Seite sein soll, innerhalb eines Blogs. So, und jetzt kann ich hergehen und kann kleinere Teilthemen, die dieses große Hauptthema von diesem Cornerstone-Beitrag betreffen, kann ich jetzt kürzere Beiträge, die diese Teilthemen näher beleuchten, kann ich verfassen und dann auch veröffentlichen auf meinem Blog. Und jetzt gehe ich her und verlinke in dem Hauptbeitrag, also verlinke von den kleineren Teilthemenbeiträgen sozusagen zu dem Cornerstone-Inhalt, verlinke ich da wieder hin zurück, sodass letztendlich von meinen kleineren Teilthemenbeiträgen oder auch Satellitenbeiträge immer wieder zu meinem Mutterbeitrag, zu dem Hauptbeitrag zu diesem Thema, zurückverlinkt wird. Das ist also wichtig, um diesem einen Beitrag dann eine besondere Relevanz innerhalb meines Blogs zu geben oder auch nur für dieses Thema eine besondere Relevanz zu geben. Und so kann ich also erreichen, dass Google diesen Beitrag auch als besonders relevant erkennt, weil viele andere kleine Beiträge thematisch mit diesem Hauptbeitrag verwandt sind und dahin verlinken, letztendlich immer wieder dahin zurückverlinken. So, das ist also letztendlich, was man erreichen möchte. Das ist natürlich alles immer mit ein bisschen Aufwand verbunden. Also Suchmaschinenoptimierung mit interner guter Linkstruktur ist nicht ganz easy peasy und nicht mal eben so schnell gemacht, also um das generisch wachsen zu lassen. Man will das ja nicht auf einmal künstlich irgendwie dahin klatschen, sondern das soll ja schon auch organisch wachsen, das Ganze. Denn sonst wird es nicht glaubwürdig für Google. Also es soll schon organisch wachsen, irgendwie.
Ich habe die Information, so 4 bis 5 solcher Cornerstone-Artikel wären ganz gut.
Ja, also die sollte man schon haben, muss man aber nicht unbedingt. Also ich habe persönlich auf meinem Blog, für den ich super wenig Zeit habe, nur sehr wenig Blogbeiträge. Und einer der Cornerstone, also was man jetzt klassisch als Cornerstone-Inhalt betrachten könnte, wäre jetzt genau dieser Yoast-Beitrag. Der wird also sehr stark frequentiert, der rankt also super in Google. Und warum ist das so? Obwohl ich eigentlich gar keine Satellitenseiten habe, also gar keine Satellitenbeiträge habe, die jetzt irgendwie dahin verlinken oder sowas. Also eigentlich wird da gar nicht hin verlinkt, außer von der Startseite, von der Seitenleiste vielleicht, weil da letzte Kommentare sind oder weil das halt irgendwie einer von den gefeaturten, weil das halt der gefeaturete Beitrag ist irgendwie. So, also wie funktioniert das, dass jetzt dieser Beitrag ausgerechnet in Google rankt, obwohl ich jetzt überhaupt nicht irgendwie noch klassische Cornerstone, diese Praxis, die jetzt so bekannt ist und beliebt wird, obwohl ich die überhaupt nicht praktiziere. Wieso funktioniert das jetzt bei diesem Blog? Ja, ganz einfach, weil wir nämlich wieder zu der Aussage, die ich ganz am Anfang getroffen habe, zurückkommen. Google möchte wertvolle und brauchbare Inhalte liefern, also möchte Antworten liefern, die Antworten auf die Fragen des Suchenden sind. Und wenn jetzt in meinem ausführlichen Blogbeitrag Antworten genau auf diese Fragen sind, die der Suchende hat, natürlich rankt er dann gut, weil das guter Content ist. Und dabei ist es dann nicht wichtig, ob ich eine tolle interne Seitenstruktur habe oder eine tolle Linkstruktur innerhalb. Von daher kann man das vielleicht so als Daumenregel nehmen. Guter Content ist das A und das O. Und dann rankt das Ganze nämlich auch. Also es ist nicht unbedingt wichtig, dass ich jetzt irgendwie einen kurzen Beitrag habe, der echt schlecht geschrieben ist, der keinen tollen Inhalt hat, ich dann aber die tollste Linkstruktur mir zaubere, wenn der Inhalt hinterher unterm Strich immer noch nicht gut ist, dann, also guter Inhalt, das ist das A und das O.
Super, und das ist eigentlich auch ein schönes Schlusswort.
Ja.
Dieser Artikel über Yoast ist auch der Artikel, über den ich sie gefunden habe. Und ich bin da sehr, also der Artikel war toll. Überhaupt fand ich ihre Texte alle auf ihrer Webseite sehr schön geschrieben. Das hat mich sehr angesprochen alles. Ja, und wenn ich sie jetzt hier reden höre, dann fühle ich mich auch bestätigt, dass die Wahl meines Interviewpartners richtig war. Ganz, ganz vielen Dank, Frau Lund.
Sehr gerne.
Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen jetzt, wo wir anfangen können mit einer besseren Suchmaschinenoptimierung. Und wenn Sie Unterstützung brauchen, dann finden Sie alle Links und natürlich den Link zu Saskia Lund in den Shownotes. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Das Thema ist noch nicht ganz klar, also lassen Sie sich überraschen. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen eine gute Zeit bis dahin. Mein Name ist Brigitte Hagedorn.
Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de.